Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lese uns den Predigtext für den heutigen ersten Weihnachtstag aus dem ersten Johannesbrief im dritten Kapitel. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Wir wollen dazu bitte aufstehen. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen, und wir sind es tatsächlich. Doch davon weiß die Welt nichts. Sie kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und heute. Und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein, denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Herr, öffne uns jetzt die Augen und das Ohr, dass wir dich recht erkennen und in unseren Herzen fassen. Amen. Liebe Gemeinde, in diesem Jahr geht es mir ganz extrem so, dass die adventliche und weihnachtlichen Gefühle irgendwie nicht kommen wollen. Ob das an der Pandemie liegt und allem, was derzeit ja so ganz anders ist als sonst, ich weiß es nicht. Aber vielleicht ist das auch einmal ganz gut so, wenn wir einmal ganz nüchtern, ohne dieses ganze Stimmungslametta, in dieses Weihnachtsfest hineingehen. Vielleicht begegnet uns gerade auf diese Weise noch einmal sozusagen der harte Kern, das von allen Stimmungen und Gefühlen befreite, eigentliche des Weihnachtsfestes. Vielleicht begegnet uns das auf diese Weise noch einmal ganz neu. Der Predigtext heute hat es jedenfalls genau darauf abgesehen. Es geht hier um die Frage, was ist eigentlich jenseits aller Beschaulichkeit dran an dieser Geschichte damals vom Stall in Bethlehem? Wir werden mit hineingenommen in einen uralten, urchristlichen Streit um die Fakten des Weihnachtsfestes. Wie gesagt, dieser Streit ist uralt und irgendwie doch auch sehr modern. Worum geht es da? Nun, im ersten Johannesbrief, der richtet sich nicht an eine Gemeinde, nimmt nicht Bezug auf eine Frage in irgendeiner Gemeinde wie viele andere Briefe im Neuen Testament, sondern er ist ein Rundbrief. Das heißt, er ist gerichtet an alle Gemeinden. Und warum? Weil es um etwas ganz Grundsätzliches geht, was alle Gemeinden betrifft. Damals, es ist die Zeit gegen Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus, das heißt, die Nacht im Stall von Bethlehem ist schon fast 100 Jahre zurück. Da gab es Christen und Theologen, die behaupteten, dieser geschichtliche Jesus, also dieser Zimmermannssohn aus Nazareth, der in einem Stall in ärmlichen Verhältnissen geboren wurde, weil es damals so eine Zählung vom Kaiser Augustus gab, der dann später als Weisheitslehrer durch die Landen zog, vor allem oben in Galiläa, und der dann später am Ende seines Lebens für seine Überzeugungen schmachvoll am Kreuz endete. Dieser geschichtliche Jesus von Nazareth, der ist eigentlich als Person nicht so wichtig. Es geht uns vielmehr um einen göttlichen, himmlischen, theologischen Christus, an den wir glauben. Es geht uns um einen Christus, dessen Worte und dessen Lehre sich in all den Geschichten, die wir von ihm kennen, widerspiegeln und der für uns so etwas wie die Philosophie unseres Lebens geworden ist. 2000 Jahre später, heute, kommt sicher erschwerend hinzu, dass mancher historisch-kritische Forscher erkannt haben will, dass es ja den Stall von Bethlehem überhaupt gar nicht gegeben hat und dass alles mit der Auferstehung am Ostermorgen hat es ja sowieso nicht gegeben. Jedenfalls nicht so, wie wir das in der Bibel beschrieben bekommen. Denn auch dort, auch in diesen wundersamen Geschichten, geht es doch letztlich darum, was uns das zu sagen hat. Aber das macht ja auch nichts, denn es geht sowieso in diesen Geschichten um die Theologie, um den Glauben, um die göttlichen, himmlischen Dinge des Glaubens. Es geht nur um die Bedeutung dieser Geschichten. Ich erinnere mich noch gut an ein Gespräch mit einer jungen Kollegin, die sagte mir das genauso. Im Glauben geht es doch gar nicht um irgendwelche Fakten, um einen Faktenglauben. Fakten, die du für wahr halten musst, sondern es geht um die Bewältigung des Lebens. Es geht um die Bewältigung deiner Trauer, wie du den richtigen Weg gehst. Und dann geht es um so große Themen wie Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Da können wir von Jesus Christus, da können wir allgemein aus der Bibel so viel lernen. Darum geht es doch. Liebe Schwestern und Brüder, ich denke, jeder von uns hat sich ja so die Dinge des Lebens irgendwie zurechtgelegt und denkt über das Woher und Wohin des Lebens irgendwie. Wir alle sind nach der Aufklärung sicher sehr von der Wissenschaftsgläubigkeit geprägt. Wissenschaftsgläubigkeit heißt, Menschen haben so ihre Gedanken und Theorien darüber, wie der Mensch entstanden ist und was einmal aus ihm werden wird. Und genau daraus ziehen wir wichtige Kriterien für unser Verhalten. Ich denke an die Humanisten, auch die haben uns alle sehr geprägt, haben das Wesen des Menschen versucht zu erkennen und leiten daraus ab, was für unser Leben gut und richtig ist. Und ich denke, ebenso bringt jede Religion ihren Glauben über das Woher und Wohin des Menschen mit und leitet daraus Wege zur Bewältigung des Lebens ab. Da gibt es vieles für uns zu lernen. Und Christen? Christen denken in diesen Dingen halt christlich. Das hieß damals eben für diese Gruppe der Christen, mit der sich der erste Johannesbrief auseinandersetzt, dass Christus zuerst und vor allem eben eine geistliche Größe ist, dessen Gedanken und Lehren wichtig sind zur Bewältigung unseres Lebens, zum Miteinander in unserer Gesellschaft, dessen leibhafte Gestalt und Geschichte aber dagegenüber nicht so wichtig ist. Darüber sollten wir uns nicht streiten. Das sollte uns nicht den Kopf zerbrechen. Das ist zweitrangig. Mit anderen Worten, es geht in der Nachfolge Jesu um Liebe, um Frieden und um Achtung gegenüber meinem Nächsten, vor allem auch gegenüber den Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen. Es geht auch um Wahrhaftigkeit und Verantwortung. Und für all das steht der Name Jesus Christus und für all das kann man von ihm ganz viel lernen. Die Geburt im Stall von Bethlehem und der Tod am Kreuz von Golgatha oder die leibhafte Auferstehung von den Toten am Ostermorgen, das sind keine geschichtlichen Fakten unseres Lebens, sondern das sind deshalb wichtige Geschichten, weil sie uns Jesu Worte und Gedanken erzählen, die eine bleibende Bedeutung für uns alle haben. Das ist es dann auch und dann ist es auch nur zu verständlich, dass Taufe und Abendmahl allenfalls eine zeichenhafte Rolle spielen, weil es eben keine körperliche und mein ganzes Leben mit allem einbegreifende Beziehung zu Jesus Christus gibt, sondern eher so, wie soll ich es beschreiben, eine gedankliche, theoretische Beziehung, eine Sache meines Herzens, die etwas mit den Fragen meiner Lebensbewältigung zu tun hat. Jesus Christus ist dann lediglich so etwas wie eine Orientierung für mein Leben, eben ein vorbildlicher Mensch. Als ein so bedeutender Mensch hat Jesus eigentlich auch weltweite Anerkennung quer durch viele Religionen gefunden. Im Islam, im Judentum schätzt man Jesus als einen solchen vorbildlichen Menschen. Aber auch bei vielen Philosophen hat er Einzug gehalten mit seinen Ideen, mit seinen vorbildlichen Worten. Ich glaube, da werden wir ganz schnell mit sehr vielen Menschen einig sein. Liebe Schwestern und Brüder, merken Sie, wie modern die Frage ist, die schon vor 2000 Jahren die Gemüter erhitzt hat. Im Blick auf das Kind in der Krippe heißt das, was genau berührt uns eigentlich an dieser sagenhaften Geschichte vom Stall in Bethlehem? Berührt da überhaupt etwas mein Leben heute? Betrifft mich das überhaupt irgendwie, dass damals dieses Kind in der Krippe lag? Ist das sozusagen ein geschichtliches Faktum, das noch heute realer Bestandteil meiner Lebensgeschichte ist? Die Irrlehrer, gegen die sich der erste Johannesbrief wendet, sagt natürlich nicht. Das ist rum, das hat es mal irgendwann gegeben. Diese beschauliche Geschichte vom Stall in Bethlehem zeigt uns etwas von der liebevollen Art Gottes, die sich ganz auf die Seite der Armen stellt. So sollst du auch denken und handeln. Deshalb zünden wir an Weihnachten viele Kerzen an und haben uns alle ganz lieb. Ich finde das ja auch schön. Ich finde es gut. Ich will das auch überhaupt niemandem vermiesen. Aber es ist eben nicht die ganze Wahrheit von Weihnachten. Unser Predigttext beginnt mit den Worten, seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Und vielleicht wollen Sie unter diesem Teil des Satzes alles subsumieren, was uns an weihnachtlichen Gefühlen, an vorbildlichen Reden wichtig ist. Ja, das ist ein Bild, das wir zunächst einmal wirklich auch sehen müssen, dass wir gar nicht genug verinnerlichen können, dass Gott in Armut und total menschlich die Bühne dieser Welt betritt und sich ganz und gar auf unsere Seite stellt und dass er uns damit ein Vorbild ist. Aber dieser Satz geht doch weiter. Es heißt hier, seht doch, Kinder Gottes dürfen wir uns nennen, und wir sind es tatsächlich. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Hier wird uns eben nicht nur etwas von der liebevollen Art Gottes gezeigt, sondern in diesem Geschehen wird auch etwas mit uns gemacht. Du wirst tatsächlich zum Bruder, du wirst tatsächlich zur Schwester Jesu. Jesus wird ganz real dein Bruder. Das ist der springende Punkt. Hier wird nicht ein Kind einfach nur in das Leben dieses Ehepaares Jesus, Josef und Maria damals hineingeboren, sondern hier wird ein Kind in dein und mein Leben hineingeboren. Darum geht es. Und das ist nicht nur so ein Gedanke, sondern eine ganz harte Realität unseres Lebens. Dieser Jesus ist leibverwandt, ist ein Verwandter ersten Grades mit dir und mir. Diese Geburt macht uns tatsächlich zu Mitgliedern der Familie Gottes. Wir dürfen mit Recht zu Gott, mein lieber Vater, sagen. Und das gilt ganz real, handfest, faktisch, von dir und von mir. Und wenn das nur ein tiefsinniger Gedanke wäre und nicht eine wirklich harte geschichtliche Tatsache meines Lebens, dann wäre es völlig egal. Entweder ist es eine Tatsache, dass ich ein Fleisch und Blut mit Jesus bin, dann liegt in dieser Tatsache auch mein ewiges Heil begründet und verbürgt. Dann haben wir heute tatsächlich Grund zur Freude, oder aber es ist nur so etwas wie ein Bild für mein Leben, das mir Gottes große Wertschätzung zeigt, dann kommt es allein darauf an, dass ich in all meinem Tun und Lassen sozusagen ein Gesinnungsgenosse Jesu bin. Dann feiern wir heute ein großes Ermutigungsfest zu mehr Frieden, Gerechtigkeit und Liebe, und das ist ja auch wichtig. Aber mit dem Sohn Gottes in der Krippe und meiner Verwandtschaft mit ihm hat das nicht so viel zu tun. Wir werden heute durch die Worte des ersten Johannesbriefes auf den ganzen großartigen Grund der Weihnachtsfreude hingewiesen. Die Weihnachtsgeschichte liefert uns nicht nur ein wohltuendes, schönes Bild von der Liebe Gottes, sondern sie spricht dir und mir die Grundlage unseres Lebens zu. Du bist ein Kind Gottes. Du hast ein Recht dazu, Gott deinen Vater zu nennen. Und wenn das tatsächlich so ist, dann ist genau damit eine riesengroße Hoffnung unseres Lebens verbunden. Dann werden wir nämlich auch mit unserem Bruder Jesus Erben der Herrlichkeit unseres Vaters im Himmel sein. Paulus sagt das einmal im Römerbrief im 8. Kapitel sehr schön. Er sagt, sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Diese Perspektive und diese Hoffnung ist nicht nur ein Gedanke, sie ist Realität meines Lebens. Und sie können mich auch nur dann wirklich trösten und begeistern, wenn sie einen ganz realen, geschichtlichen und gegenwärtigen Grund haben. Eine bloße Lehre hilft da gar nichts. Die kann ich auch gegen eine andere gute Lehre austauschen. Da können wir viel lernen von vielen anderen Philosophien, Humanisten, Anthroposophen, Buddhisten. Nein, wir feiern Weihnachten nicht, um uns an eine bessere Moral oder an mehr Liebe und ein bisschen mehr Frieden erinnern zu lassen, sondern wir feiern Weihnachten, weil es der ganz reale Grund dafür ist, dass wir Kinder Gottes und Erben der Ewigkeit sind. Wir sind Kinder Gottes, auch wenn wir das nicht immer zu spüren bekommen. Es steckt seit Weihnachten in unserer Lebensgeschichte. Irgendwann einmal wird das offensichtlich sein. Davon leben wir. Und daraufhin leben wir. Was vor über 2000 Jahren mit der Geburt Jesu begann, ist ein Weg, der noch nicht zu Ende ist. Er ist dein und mein Weg. Wir halten schon jetzt ein großartiges Geschenk in unseren Händen und ein noch großartigeres wartet auf uns. In dem Lied, das wir jetzt gleich singen werden, heißt es, eins aber hoffe ich, wirst du mir, mein Heiland, nicht versagen, dass ich dich möge für und für in, bei und an mir tragen. Lass mich doch dein Kripplein sein. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.